Hallo und herzlich willkommen zur Volume 2 von Black FM, unserem Podcast-Format, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Zum Anfang dieser Ausgabe möchten wir an den kürzlich verstorbenen Boshō Bakata erinnern, einen der ganz Großen im schwarz-weißen Dress. Der begnadete Techniker Bakata kam 1980 zusammen mit Trainer Otto Baric vom NK Zagreb nach Graz, wurde gleich im ersten Jahr österreichischer Vizemeister und in der darauffolgenden Saison mit 24 Treffern sogar Torschützenkönig. Insgesamt verbrachte er 6 Saisonen im Sturmdress und brachte es laut dem sehr vertrauenswürdigen Medium Sturm Graz Ereignistagebuch auf knapp 200 Einsätze für Sturm und 112 Treffer. Mein Name ist Michael Belitz und ich darf meine Gesprächsrunde der heutigen Sendung vorstellen. Jürgen Bucher, Fußballblogger, Systemkritiker, 12-Meter-Schütze auf Lola1.at und Leiter der ersten Apnoe-Tauchschule am Neusiller See.
Servus, Mike.
Frank Wonisch, Taktikpoet, Systemwissenschaftler, Weinkenner, langjähriger Teamarzt von Lance Armstrong und ehemaliger Frontman von Milli Vanilli.
Hallo.
Das hast du schön gesungen. Der heutige Gast dieser Sendung ist der Clemens Dietzer, ehemaliger Redakteur und Auslandskorrespondent bei Sturm12.at, Journalist bei der Kleinen Zeitung, Erfinder des Fenstertages und Fußmodell bei diversen Radio- und Hörspielproduktionen. Hi. Entschuldigung, Clemens, hallo. Hallo. Sag nochmal Hallo, bitte.
Hallo.
Ja, wunderbar. Unsere zwei Themen für heute sind Sturm ohne Sturm, das Offensivproblem des SK Sturm. Und dann wollen wir ein bisschen über die Stadionpläne und über den Rasen, über das Rasenproblem sprechen in Graz. Black FM. Nun zu unserem ersten Thema, Sturm ohne Sturm, das Offensivproblem beim SK Sturm. Josip Tadic 4 Tore, Anel Hadžić 2 Tore, Donis Avdijaj 2 Tore, Andy Gruber, Roman Kinas, Simon Piesinger und Sascha Horvath je 1 Tor, macht 12 Treffer in 10 Partien. Eigentlich ein sehr bescheidener Wert für eine Mannschaft, die modernen und attraktiven Fußball bieten will, Clemens.
Ja, auf jeden Fall. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das Problem jetzt tatsächlich ein Stürmerproblem ist. Josip Tadic hat am Saisonbeginn den Vorzug erhalten, hat meiner Meinung nach ganz passabel gespielt, besser als im vergangenen Jahr, besser als man es erwarten durfte, hat er getroffen, aber ich glaube, dass einfach zu wenig Chancen kreiert werden. Ich sehe nicht das akute Stürmerproblem, sondern ich glaube tatsächlich, dass es einfach zu wenig Einschussmöglichkeiten gibt. Und wenn ich mich an das Spiel gegen Grödig erinnere, das ich leider nur in der Zusammenfassung gesehen habe, aber da ist außer am Schuss vom Andy Gruber und am stark tretenden Freistoß vom Anel Hadžić aus gefühlten 55 Metern nichts Nennenswertes zu sehen, in den 4,5 Minuten, die Sky zur Verfügung steht.
Jürgen. Das Problem mit den Chancen ist sicher eines, dass man nicht genug Chancen kreiert. Ich sehe aber sehr wohl ein eklatantes Stürmerproblem, weil keiner der Stürmer, der Stoßstürmer, die Stürmer, man dann zur Verfügung hat, mit Kinast, mit Tadic, mit Adam Wonci, ist ein Stürmer, der alles vereint, das ein Stürmer braucht. Und wenn ich jetzt nur ein Beispiel nehme, Beric, er ist eh nicht mehr da, wenn man den Beric bei Rapid nimmt, wie der dort gespielt hat und da die Anzahl der Tore, die er mit verursacht, selbst schießt oder mit verursacht, ist bei Sturm einfach Lichtjahre davon entfernt, dass das ein Stürmer bieten kann.
Frank? Mitverursacht ist ein super Stichwort. Es ist ja nämlich nicht nur so, dass die Torausbeute überschaubar ist. Einher damit geht ja auch die Tatsache, dass das Thema Vorlagen bei uns ein Problem ist. Weil wenn man sich die gegenwärtige Statistik auf der Bundesliga-Website anschaut, muss man verhältnismäßig weit nach unten scrollen, nämlich auf die Position 11 bei den Scorern, um dort Josip Tadic und Donis Avdijaj ex aequo zu finden. Der Tadic mit 4 Toren und 2 Vorlagen und Avdijaj mit 2 Toren und 3 Vorlagen. Und das sind dann aber bei weitem die beiden Sturmspieler, die auch nur irgendwo unter die ersten 30 in dieser Scorerliste auftauchen. Und das ist, glaube ich, schon das primäre Problem, dass einfach in diesem gesamten dieses gesamte Offensivspiel, vielleicht kommt es dadurch, dass wir so schnell umschalten wollen oder was, aber es ist einfach so wenig auf die Kreation von Chancen ausgerichtet und man sieht es eben auch in dieser Scorer-Liste. Liste, dass da Spieler vor den ganzen Sturmspielern sind, wo man gar nicht das Gefühl hätte, dass das jetzt so die großen Scorer und Vorbereiter sind. Und da sehe ich schon ein massives Problem, dass einfach in der Entwicklung des Spieles, in der Offensive, es halt extrem an dem Herrn Aftiei hängt, das haben wir das letzte Mal schon ein bisschen diskutiert, und sonst rundherum irgendwie genau gar nichts passiert.
Und genau da kommt der Punkt, der Herr Aftiei, den du ansprichst, der gehört nicht uns, der ist irgendwann wahrscheinlich sehr bald wieder weg, und der Josip Tadic, der am zweitmeisten Scorerpunkte hat, der hat ausschließlich deswegen gespielt, weil sich der Roman Kinas am Saisonbeginn in einer phänomenalen Unform, die möglicherweise mit einer Verletzung am Ende der Vorsaison einhergeht, befunden hat und aus sonst gar keinem Grund.
Also allem ist die Qualität des Tadic enden wollen. Der Tadic hat in der Saison das erste Mal halt ein bisschen ein Nasal für die Tore gehabt sozusagen, aber mit dem Tadic kann man nicht Fußball spielen und das hakt genau dort ein. An der Kreation von Chancen durch andere Spieler ist der Tadic außer durch Abblocken nicht wirklich beteiligt. Kinas in Form konnte das früher, ist nicht mehr in Form und kann das nicht. Beim Elamonji wird man sehen, wohin das führt, aber der nicht mitspielende Stürmer und der nicht torgefährliche Stürmer ist eigentlich das Hauptproblem.
Also zu den einzelnen Spielern kommen wir jetzt noch, aber ich muss noch kurz dazu sagen, also trotz der 0-3 Niederlage gegen Grödig haben wir mit 13 Treffern doch noch mit die wenigsten Gegentore in dieser Liga bekommen. Trotzdem kann man sagen, dass viel Risikobereitschaft kann in dieser Statistik nicht herausgelesen werden, Frank, oder?
Ja, überhaupt nicht, aber das ist die Spielanlage, muss man schon ganz ehrlich sagen. Also wir haben halt auf der Bank jemanden sitzen, der unglaublich auf seinen Teutonenbeton steht, den er da hinten anrühren lässt. Und die gesamte Spielanlage von Sturm Graz ist dermaßen reaktiv und darauf ausgerichtet, einmal grundsätzlich zuerst mal keines zu kriegen. Ja? Und das äußert sich halt dann in allem, unter anderem natürlich auch in der Torausbeute und in der Kreation von Chancen.
Gesicherte Abwehr versus verunsicherter Angriff, Jürgen?
Wir greifen gemeinsam an und verteidigen gemeinsam, um eine blöde Phrase zu bedienen. Man sieht dieses Offensivproblem und diese tatsächlich sehr wenig erzielten Tore. Ich sehe das auch darin begründet, dass die Außenverteidiger bei Sturm eine extrem defensive Rolle spielen müssen und im Prinzip da wenig beitragen, was ein wichtiges Element eigentlich in einem Offensivspiel wäre.
Und man sieht auch, wie verunsichert die Spieler, vor allem die Offensivspieler sind, weil was passiert, wenn Sturm ein Tor kriegt? Wir verlieren die Partie. Also wenn sie einmal im Rückstand sind, ist die Partie verloren.
Ja, auch das.
Zumindest hat es den Eindruck.
Aber selbst wenn der Kinas da Erfolgserlebnis hat wie in der Südstadt, im nächsten Spiel verschwindet er ohne Ende. Also im Prinzip ist da selbst nach Erfolgserlebnissen gibt es keine Konstanz und das widerspiegelt die ganze Mannschaft wieder, weil man sieht irgendwie nie sich irgendwas stabilisieren, selbst wenn es dann kurzfristig ein Aufflackern gibt von einzelnen Protagonisten.
Wobei man schon sagen muss, dass der Roman Kinas zumindest in meiner Wahrnehmung nie ein Stürmer gewesen ist, der sich selbst seine Chancen erarbeitet hat.
Das sehe ich überhaupt nicht so. Er war in der Saison, wo er mit Sabic gemeinsam im Angriff war, war der sehr stark an jeglicher Offensivaktion beteiligt, weil er trotz seiner Größe und seiner mangelnden Schnelligkeit trotzdem technisch in der Lage ist, mit dem Ball was Vernünftiges anzustellen.
Aber er muss den Ball vernünftig gespürt kriegen. Also
bei Weitem nicht so vernünftig wie der Tadic, weil der Kinas ist ein mitspielender Stürmer, der Tadic ist ein stehender und reagierender Stürmer.
Okay, also der Frank hat
noch das sehe ich jetzt nicht so, dass Tadic ein stehender Stürmer ist. Ich glaube, dass Tadic sich weit, weit mehr bewegt als Kinas und weit, weit größere Wege geht als der Roman Kinas, aber es ist halt auch ein ganz anderer Stürmertyp.
Unnötige Wege.
Ja, das kann man jetzt so nicht beurteilen. Vielleicht geht er die richtigen Wege und kriegt einfach die Bälle nicht. Also das ist schwierig, das ist eine philosophische Frage. Das Problem, das ich halt momentan sehe, ist eher das, jetzt spielt Tadic nicht, jetzt spielt Kinas, jetzt hat Kinas so, wie soll man sagen, wenn man rein die statistische Bewertung anschaut, sehen die Kinast-Spiele nicht so schlecht aus. Als Beobachter des Spieles muss man aber sagen, irgendwie hat man das Gefühl, dass man ihn 90 Minuten lang nicht sieht. Also irgendwie strange und für das Spiel bringt es momentan nicht so richtig viel, wenn der Roman Kinast am Rasen steht, was sehr schade ist, weil ich schon glaube, dass er uns sehr, sehr helfen könnte in der Offensive, nur momentan hilft er uns gar nicht.
Also lasst uns das einmal aufrollen. Also man kann sagen, dass am Anfang der Saison der Josip Tadic an vorderster Front gesetzt war. Und ich sehe das eigentlich auch so. Also er hat relativ viel gerackert und kam auch zum einen oder anderen Treffer. Die Mattersburg-Niederlage war sein letztes Spiel von Beginn an. Tadic macht viel, arbeitet viel. Du hast es gesagt, dass er relativ viel leere Wege geht. Aber er ist halt absolut kein Goalgetter, oder?
Doch, er trifft ja relativ oft. Er trifft dann schon das Tor, wenn er muss. Und wenn er dort steht, wo er stehen muss, und die Nase hat er im Moment. Aber mir geht es im Prinzip um was anderes. Es ist viel rackern, ja, ist schön und gut, aber viel rackern tun viele. Und viel rackern kann jede Mannschaft, wenn der Spirit einigermaßen passt. Im Prinzip ist das ein konzeptives Problem in dem ganzen Offensivspiel, und das widerspiegelt sich jetzt nicht nur in dem, was wir besprochen haben mit den einzelnen Stürmern, wer kann was und wer macht was gut oder schlecht im Moment. Es ist ja nur dazu das strukturelle Problem, dass Sturm nicht reagieren kann, wenn es einen Rückstand gibt. Es gibt keine Variante 2, wo man auf noch größere Offensive umschalten, also auf noch größere ist fast absurd, aber auf größere Offensive umschalten kann, indem Franco Foda irgendwas macht, um wirklich mehr Punch reinzubringen da vorne. Das habe ich in der Saison kein einziges Mal gesehen, dass das passiert ist.
Frank, vielleicht für dich als sehr taktikaffinen Menschen, braucht Josip Tadic vielleicht einen zweiten Stürmer neben sich?
Also ich weiß nicht, ob Josip Tadic einen zweiten Stürmer braucht. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass Sturm Graz auf jeden Fall zwei Stürmer brauchen würde, weil die große Problematik, die der Jürgen auch schon angeschnitten hat, ist, das, was wir momentan auf den Rasen zaubern, ist halt ausrechenbarer denn irgendwas anderes. Also man sieht ja, dass kaum eine Mannschaft in dieser Liga auch nur irgendwie Probleme mit Sturm Graz hat. Also wenn bei uns einzelne Protagonisten einen Übertag haben, dann haben alle Mannschaften so ihre Probleme, weil wir schon ein paar Spieler mit echter Qualität im Kader haben. Aber so in Summe ist es schon ein bisschen traurig, dass das, was du von Sturm Graz erwarten kannst, das weißt du eine Woche vorher. Da brauchst du jetzt nicht im Detail auf Sturm Graz vorbereiten. Du weißt, was da passieren wird, und genau das passiert dann. Und vor allem die Tatsache, dass wir vorne eigentlich nur mit einem Stürmer spielen, weil ich die beiden Außen jetzt bei uns in ihrer Konzeption nicht wirklich als Stürmer sehe, würde dort vorne drinnen einen verlangen, der extrem Gefahr ausstrahlt, um dann Platz für alle anderen zu schaffen, oder eben in einer Form ist, dass er halt wirklich aus zwei Chancen eineinhalb Tor machen kann, und beides haben wir gegenwärtig nicht vorhanden, und somit ist es verhältnismäßig einfach, sich auf Sturm Graz einzustellen, außen zustellen, in der Mitte passiert eh nicht viel, wenn Afdiay kein Wunderding aufgeht, und das ist eine recht einfache Art und Weise, gegen Sturm Graz momentan zu verteidigen.
Ich würde gerne die Ausrechenbarkeit aufgreifen, die der Frank angesprochen hat. Das ist doch völlig ident in der Meistersaison gewesen, mit dem Unterschied, dass Savic und Kinnerst einfach traumhafte Saison gespielt haben von der ersten bis zur 36. Runde.
Ja, aber da muss ich gleich einhaken. Das ist richtig. Da hat er auch immer dasselbe auf den Rasen gestellt, mit dem großen Unterschied, dass das Gefahrenmoment in der Zentrale deshalb größer war, weil Kinnerst und Savic zwar hintereinander gestaffelt, aber doch beide ganz klar als Stürmer agiert haben. Ja? Und somit die zentral verteidigenden Mannschaftsteile der Gegner in der Zentrale viel stärker gebunden waren, als sie es jetzt sind. Jetzt ist es so dermaßen einfach, mit einer Viererkette gegen uns zu verteidigen, weil du hast in der Mitte irgendwo zentral einen Stürmer, und dann kannst du dich eigentlich schon auf außen konzentrieren. Und da wird das Spiel ab der Mittellinie immer auf der Seite entwickeln, über die wir dann versuchen anzugreifen. Ist es so ganz einfach, die müssen ihre Ketten nie verschieben, und da ist es dann für einen einzelnen Stürmer vorne in der Mitte unglaublich schwierig, sich irgendwo Platz zu machen und dort auch mal einen Ball sinnvoll zu verarbeiten.
Mit dem Zusatz, dass die Stürmer, eben Kinnerst oder Tadic, nicht sonderlich gut in Form sind, vor allem Kinnerst. Hätte Donis Afdiay, der ja ganz ordentlich gespielt hat über weite Strecken der Partien, einen Partner in der Offensive, mit dem er Fußball spielen könnte, so wie er sich das vorstellt, dann könnte es durchaus besser funktionieren.
Ich finde, das greift ein bisschen zu kurz. Man muss da wieder zu der philosophischen Frage kommen, der berühmten Spielanlage. Was mache ich als Trainer? Der Franco Foda ist ein Trainer, der spielt sein System und stimmt es nicht auf den Gegner ab. Das heißt, er spielt, wenn man es gemein sagt, immer denselben Stiefel. In der Meistersaison hat dieser selbe Stiefel aber wahnsinnig geölt funktioniert, und damit kann man in der österreichischen Liga schon einiges erreichen. Sonst müsste man sich dem jeweiligen Gegner anpassen und jedes Mal was anderes machen. Das wird bei Sturm in absehbarer Zukunft nicht passieren. Das heißt, es hängt sehr viel davon ab, ob das, was ich spielen lassen will, dann auch perfekt funktioniert, und das funktioniert momentan halt gar nicht.
Das ist genau das, was ich sagen will. Sturm funktioniert, wenn alle Spieler über Norm spielen. Und das ist heuer momentan nicht der Fall.
Wenn das System greift und wenn das funktioniert, dann kann man auch mal eine Formschwäche abfangen.
Gut, aber das System, muss man ganz ehrlich sagen, greift momentan nicht, weil einfach jeder Trainer in den beiden österreichischen sogenannten Profiligen mittlerweile weiß, wie Franco Foda spielen lässt. Und somit kann das System so niemals greifen, da hat der Clemens schon recht. Das System greift momentan nur, wenn bei uns 11 Spieler am Platz stehen und 10 davon 107% Leistung bringen. Ne? sonst greift es nicht, weil mit 99% ist es einfach schon das mindestens 1% zu wenig. Und das Problem haben wir momentan. Die Mannschaft spricht zwar immer von einem tollen internen Spirit, am Rasen sehe ich das dann selten. Und systemisch sind wir meines Erachtens nach ungefähr allen Mannschaften maximal ebenbürtig, wenn nicht unterlegen.
Das waren wir aber immer.
Das waren wir überhaupt nicht immer, weil eine Zeit lang war einfach die Sache, die Franco Foda gemacht hat, relativ effektiv gegen die Gegner, die es in der Liga gab. Das ist nicht unbedingt die Frage. Es ist auch nicht so, dass man das unbedingt vergleichen kann, weil es in der österreichischen Liga sehr viele Mannschaften gibt, die einfach auf Abwarten spielen, weil sie einfach der Meinung sind, sie haben den Kader für ein dominantes Spiel nicht. Sturm versucht es zumindest, es funktioniert halt überhaupt nicht. Und da ist es halt für die abwartenden Gegner, ist es natürlich mit dieser Starrheit, die der Foda auf dem Platz stellt, sehr einfach.
Der Roman Kierst war ja eigentlich noch nie der Nureyev des österreichischen Fußballballetts, kann man sagen, aber er ist ein großer, schlaksiger Typ, ist 31. Aber ich sag mal so, viel behäbiger sollte er jetzt nicht mehr werden. Aber Foda setzt jetzt wieder auf ihn, vielleicht aus Ermangelung von Alternativen. Oder er meint, er müsse halt Kienast wieder in Form bringen. Seht ihr Chancen, dass Kienast wirklich wieder dahin kommt, treffermäßig und auch vom Ballbesitz, also vom Ball halten? Oder glaubt ihr zum Beispiel, dass Kienast zu viele Treffer damals bei Sturm geschossen hat in der Meistersaison?
Also ich war immer ein Fan vom Fußballspiel des Herrn Kienast, obwohl ich weiß, dass ich da nicht unbedingt an der Mehrheit angehöre.
Ich auch, muss ich sagen. Also.
Und ich finde nicht, dass er kein Nureyev ist. Er ist natürlich kein Edeltechniker, aber er ist jemand, der für seine Größe und für seine körperlichen Anlagen, dass er zum Beispiel nicht sehr spritzig ist und keine Sprintkanone ist, ist der Mensch mit dem Ball nicht unfähig. Und wenn der in Form ist, hat er nicht so viele Tore geschossen. Das war durchaus leistungsadäquat. Und ich halte ihn noch immer für einen, zumindest auf österreichischem Bundesliga-Niveau, sehr ordentlichen Stürmer, der Sturm jedenfalls helfen kann, wenn er in Form ist.
Bin ich bis zum gewissen Grad bei dir mit dem Nebensatz, dass der Roman Kienast aber doch sehr auf die Bälle angewiesen ist, die er von seinen Mitspielern bekommt, und die kriegt er momentan nicht, weil der Thorsten Schick in einer Unform ist, der Andreas Gruber, den halte ich prinzipiell für keinen besonders guten Fußballer, aber das...
Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich finde, dass der Tadic weit angewiesener auf Bälle von anderen ist als der Kienast, weil der Kienast mit dem Ball selbst mehr veranstalten kann.
Also völlig
kann
okay, aber ich bin anderer Meinung.
Spielen. Der Tadic kann an wem vorbeilaufen, wenn er die richtige Gasse erwischt. Der Kienast ist mehr Fußballer.
Frank,
der
kann mehr selbst. Frank, kannst du vielleicht vermittelnd eingreifen? Oder?
Naja, ich kann schon vermittelnd eingreifen. Also ich glaube, was Franco Foda mit dem Kienast momentan versucht, ist, ihm einfach so viel Spielzeit zu geben, bis der sich wieder findet. Und man kann ja jetzt sagen, der kann das Kicken nicht verlernt haben, momentan wirkt es ihn wieder ein bisschen so. Und der kriegt halt jetzt sozusagen Spiele und Rhythmus. Und ich glaube, dass das was ist, was der Roman Kienast braucht. Wir können erinnern, wie wir den zum ersten Mal geholt haben, hat er am Anfang auch nicht gerade gewirkt, wie der wird uns jetzt zum Meistertitel bomben. Und das hat sich dann immer mehr und mehr und mehr entwickelt. Aber ich komme nochmal auf den Punkt zurück. Wie Kienast am allerbesten funktioniert hat, war er nicht darauf angewiesen, quasi Alleinunterhalter in der Sturmzentrale zu sein. Und jetzt ist er das aber. Und ich glaube, dass da konzeptionell die Spielkonzeption Foda momentan das Problem hat, dass wenn du mit diesem einen zentralen Stürmer spielst, dann musst du dort einen hinstellen, der die Zentrale des Gegners auch wirklich beschäftigt. Und das tun unsere zentralen Stürmer momentan viel zu wenig. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum es nicht so gut funktioniert.
Okay, über den wir jetzt relativ wenig gesprochen haben, ist Bright Nwonji. Er ist 21, ist jetzt seit Jänner bei uns, ist auch dann anfänglich sehr, sehr schnell in Schuss gekommen. In der Meisterschaft hat er dann nicht getroffen, dann kam der Mittelfußknochenbruch. Und seitdem, seit seiner Rückkehr, doch eher von der Rolle, oder, Jürgen?
Naja, hat er nicht viel Zeit bekommen, zu zeigen, ob er wirklich von der Rolle ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass er offenbar noch Rückstand haben wird. Das hat ja auch der Kienast noch nicht die körperliche Verfasstheit, die er bräuchte, eigentlich, um seine alten Leistungen abrufen zu können. Dem hängt die Verletzung in der Vorbereitung auch noch immer nach.
Frank?
Ich halte Bright Nwonji für einen Superspieler, wenn du ihn im Kader hast. Immer davon ausgesetzt, dass er in Form ist oder wäre. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, dass in der österreichischen Liga wir als Sturm Graz uns mit einem Spieler wie Bright Nwonji schwer tun werden, weil der ist halt prädestiniert für ein Spiel, wo er vor sich, ich sage einmal, 10, 15 bis 20 Meter halbwegs freien Platz in Richtung Tor hat. Das ist ein also das ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber der Larry Coyote von der Austria funktioniert auch hauptsächlich dann, wenn er ein paar Meter vor sich hat, die er mal sprinten kann. Und Bright Edomonji ist ja angeblich der schnellste Spieler der Liga. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Er ist jedenfalls sehr schnell. Nur die Problematik ist, so abwartend wie gegen Sturm im Schnitt gespielt wird, hat er ja keine Chance, sein Tempo auszuspielen, weil sein Tempo entwickelt der nicht auf den ersten drei Schritten, sondern ab dem vierten Schritt. Dann ist er richtig schnell. Nur die Chance hat der ja bei unserem verhältnismäßig behäbigen Spielaufbau und der Tatsache, dass wir selten wenig Raum vor uns haben, die hat er ja nie. Es wäre ein perfekter Auswärtsstürmer, wenn wir uns mal weiter hinten hinstellen würden, kompakt das ganze Mannschaft, was wir ja auch für sich nie tun oder ganz selten. Und somit befürchte ich, dass der bei uns nicht so viel Licht sehen wird, weil da passt die Konzeption des Spiels recht schlecht dazu.
Das heißt, du sagst eigentlich, dass der Adam Wonschi ein Spieler für Alltag wäre, nicht für Sturm.
Sozusagen
ein Fehltransfer.
Ich glaube, dass er bei einem in einem Spielkonzept, das mehr auf, ich würde es nicht Konter sagen, weil das ist ein Blödsinn, aber das einfach ein bisschen weiter hinten gedacht ist und auf eine andere Art der Balleroberung und eine andere Art des Ballbesitzes konzipiert ist, ich glaube, da wird der besser hinpassen. Ja.
Wir verbinden im Bright Edomonji immer nur mit der Schnelligkeit. Im Endeffekt, also ich selbst kann nicht beurteilen, ob man den Bright Edomonji allein auf seine Schnelligkeit reduzieren darf. Und ich würde sehr begrüßen, wenn ich den Spieler mal über 90 Minuten im Sturmdress sehen würde, weil ich glaube, dass das durchaus erfrischend sein kann.
Nicht nur wegen seiner Schnelligkeit. Ja, aber es ist trotzdem nicht unwahr, was der Frank sagt. Das ist systemisch in den ersten Anzug des Franco Foras passt er jedenfalls nicht und den zweiten gibt es nicht.
Er passt scheinbar, also nach dem, was wir über Bright Edomonji wissen, nämlich, dass er scheinbar der schnellste Spieler der Liga ist, das habe ich persönlich nicht gewusst, vielleicht stimmt's. Wenn das so ist und er nur schnell ist, dann passt er nicht in den ersten Anzug. Ich selbst kann es nicht beurteilen, ob der Mensch außer schnell laufen noch was kann.
Jetzt nochmal so zusammenfassend, meint ihr, dass das vorne dann schon noch aufgehen kann? Natürlich Systemfragen behandeln und so weiter. Oder glaubt ihr, dass es uns ganz einfach an Qualität fehlt?
Es kann schon funktionieren, wenn wir die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, irgendwie zusammenfügen zu einem Puzzle, das ein Bild ergibt. Weil wenn du die Außenspieler so einsetzt, wie sie in so einem System eingesetzt werden müssten und dadurch mehr Gefahr erzeugst insgesamt im Sturm, wenn die Außenverteidiger eine Rolle spielen im Angriff, wenn auch die Zentrale irgendwie nicht nur allein von Afdiaye abhängig ist, das wären die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte, um mehr Offensivpower zu erzeugen.
Ich bin ganz beim Jürgen, natürlich kann es funktionieren, aber bin auch der Meinung, dass sehr viele Spieler an Form zulegen müssen, dass das in irgendeiner Form Gefahr erzeugt, zusätzlich zu den systematischen Anpassungen, die der Jürgen angesprochen hat.
Also an der Qualität scheitert es grundsätzlich nicht, Frank?
Also ganz ehrlich, wir müssen die Kirche im Dorf lassen, wir sind in der österreichischen Bundesliga. Und wenn wir uns den Kader von Sturm anschauen und schauen, was es da an Offensivspielern gibt und welche Qualität die per se als einzelne Personen haben, dann kann das nicht zu wenig sein. Das muss man ganz ehrlich sagen, man muss sich die anderen Kader mal anschauen. Das kann nicht zu wenig sein. Wenn das zu wenig an Qualität ist, dann müsste man sagen, da war die Transferpolitik komplett falsch. Nur dann müsste man sich auch fragen, wie es so als Einzelqualität der Spieler Mannschaften wie Mattersburg oder so schaffen, so deutlich vor Sturm momentan zu stehen. Also an der Qualität allein kann es nicht mangeln.
Seht ihr generell noch als letzte Frage zu diesem Thema sonstige Alternativen im Kader? Ich meine, Klaric ist ja verliehen worden. Seht ihr da irgendwen nachkommen noch eine Chance?
Eine interessante Frage wird sein, wenn Stankovic wieder kommt, ob das in der Mittelfeldzentrale was ändern wird. Weil er würde logischerweise die AfD-Position besetzen, die der AfD jetzt spielt. Der AfD wird auf die Seite gehen. Möglicherweise bewirkt das was, wenn der Stankovic in alter Form zurückkommt.
Ja, man stelle sich mal vor, ich meine, es wird nicht passieren, aber man kann als Fan ja immer träumen. Und Franco Foda reißt sich dann, wenn Stankovic wieder zurück ist, selbst am Riemen, geht über Weihnachten in sich und wir starten im Frühjahr mit einem Zwei-Stürmer-System und nicht zwei Viererketten dahinter. Und es darf vorne ein Afdiaye neben irgendjemand anderen als Stürmer auflaufen und dahinter auf einer theoretischen Zehn steht dann noch Stankovic. Das könnte ganz spannend sein, glaube ich, in der Art und Weise der Spielentwicklung. Ja, man wird noch träumen dürfen.
Ich glaube, es ist schon sehr viel geträumt, dass der Donis Afdiaye im Frühjahr überhaupt noch für Sturm aufläuft. Aber zur Frage, ich sehe bei den Amateuren, die ich mir heuer ein paar Mal angeschaut habe, vor allem Defensivspieler, die nachkommen und wenig Offensive. Und kann aber die Leihe vom Daniel Klaric durchaus nachvollziehen, weil er im bei den Profis definitiv keinen Einsatz gekriegt hat und so zumindest eine Liga höher, wenn er nur bei Wiener Neustadt Erfahrung sammeln kann. Also ich halte Klaric auf lange Perspektive für einen relativ fähigen Bundesliga-Stürmer, der bei Sturm durchaus seine Minuten und Tore oder seine Minuten bekommen und seine Tore erzielen kann. Ja.
Okay, so viel zu unserem ersten Thema. Black FM. Und jetzt gleich zum zweiten Thema, Sturm und das Stadion. Das Thema mit dem Stadion liegt jetzt schon länger in der Luft. Zuerst war die Rede von 5 Millionen Euro für Adaptionszwecke. Jetzt ist die Rede von rund 12 Millionen Euro, eine Ausweitung der Nordtribüne um rund 2500 Plätze. Jürgen, das Thema zieht sich jetzt eigentlich schon wie ein Kaugummi in die Verhandlungslänge. Es ist generell nicht bedenklich, wenn der wichtigste und renommierteste Sportverein des Landes, Steiermark, mit einem derart enormen Werbewert bei Land und Stadt um eine adäquate Spielstätte förmlich betteln muss?
Na, es ist natürlich eines der Themen in diesem ganzen Themenkomplex Stadion, das eines der wichtigsten ist, dass es dieses Commitment der Politik ein einziges Mal gab, und zwar vor der Grazer Gemeinderatswahl, wo der Herr Bürgermeister die große schöne Präsentation des Tors zur Stadt gemacht hat. Das ist natürlich eh schon, an das denkt ja gar niemand mal mehr irgendjemand. Der Punkt ist der, dass das Commitment der Politik offenbar enden wollend ist. Immer wieder spricht man davon, es wird jetzt besser. Immer wieder spricht man davon, es gibt Verhandlungen, die auf einem guten Weg sind. Vor Saisonbeginn hat der Herr Präsident im Interview gesagt, er hofft auf die neuen Protagonisten nach der Wahl. Also er hofft auf Schützenhöfer und den neuen Sportlandesrat, dass es da besser wird. Es gäbe weitere Zusagen und so weiter. Im Prinzip steht man immer da, dass man sagt 5,5 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht nur ein bisschen mehr, zwischendurch waren es mal 12. Was wirklich passiert, weiß bis heute noch immer niemand.
Clemens. Ich glaube, dass Sturm, was die Stadionfrage betrifft, in einer sehr schlechten Verhandlungsposition ist aufgrund der sportlichen Leistungen. Man sieht es am Beispiel ÖFB-Nationalteam, die qualifizieren sich für die Europameisterschaft, spielen erfrischenden, lässigen Fußball und plötzlich wird über ein neues Stadion in Wien gesprochen. Und ich glaube, wenn Sturm die Massen anziehen würde mit spektakulärem Fußball und der Qualifikation für einen internationalen Bewerb, da wäre man in einer besseren Verhandlungsposition mit der politischen Seite. Wäre.
Aber Entschuldigung, das ist ein Argumentarium der Dorfvereine. Wir haben eh nicht mehr Zuschauer, deswegen brauchen wir es nicht. Also das finde ich ein fürchterliches Argument, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses Tor zur Stadt-Ding ist Jahre her. Da war Sturm relativ erfolgreich, kurz davor noch. Da war Sturm Meister 2011.
Und da war es ja Thema.
Es ist immer ein Thema, aber es passiert nie irgendwas. Das Commitment der Politik für Spitzensport ist nicht in der Form gegeben, dass es offenbar zu einem Verhandlungsergebnis kommt, wo tatsächlich gesagt wird, wir machen jetzt die erste Maßnahme fix zu diesem Datum, wir fangen an mit so viel Geld, die zweite Tranche kommt dann, die dritte Tranche kommt dann, insgesamt ein solches Volumen.
Vielleicht ist es jetzt provokant gesagt, der Politik ein bisschen zu wenig Spitzensport.
Aber ein bisschen zu wenig Spitzensport ist auch eine Folge des fehlenden Commitments, siehe den Vergleich zu Wien. In Wien wird investiert in eine Wiener Austria, die letzten Jahre alles andere als sehr erfolgreich war.
Knapp 50 Millionen.
Und Rapid, detto. Neues sowieso. Stadion, sowieso. 28.000 Zuschauer, beste Infrastruktur.
Ich bin ganz bei dir, ich sage nicht, dass es gut heißt, aber ich glaube tatsächlich, dass es in der Steiermark notwendig ist, erfolgreich zu sein, um tatsächlich klug verhandeln zu können.
Ja, ich meine, das hat wahrscheinlich zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die, und das ist ja hinlänglich bekannt, dass in der Spitzenpolitik in der Stadt und auch im Land verhältnismäßig viel Fans des zwar existenten, aber nicht nennenswerten anderen Grazer Fußballvereines herumgeistern. Und das könnte man jetzt sozusagen als schwarz-weiße Verfolgungstheorie in den Raum stellen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in einem Land das budgetär geraucht wie ein Kaisersemmel, detto eine Stadt, die irgendwie jeden Cent zusammenkratzen muss, die Investition in ein Fußballstadion in einer nennenswerten Größe wahrscheinlich, und da hat der Clemens sicher recht, momentan politisch eine verhältnismäßig schwierige Aktion ist. Und in diesem Fahrwasser, muss man ganz ehrlich sagen, haut Sturm aus meiner Sicht verhältnismäßig ganz schlechte Karten, auch nur irgendetwas an dieser Bude dort unten sinnvoll verändern zu können.
Das ist eine Status-Quo-Beschreibung, aber das ist nicht der normative Gedanke, was passieren müsste. Und was passieren müsste ist, ohne Commitment der Politik ist es für einen Verein wie Sturm Graz wirtschaftlich nicht möglich, eine Spielstätte dieses Ausmaßes hinzustellen, wie es Rapid macht. Rapid würde es ohne Stadt Wien auch nicht schaffen.
Der Frank hat ja nur beschrieben, warum es kein Commitment der Politik gibt.
Ja. Ja, aber das ist dann immer, beißt sich die Katze in den Schwanz oder war zuerst das Huhn oder das Ei? Das ist immer so diese Frage. Und im Prinzip ist es eigentlich erwiesen oder in sehr vielen Beispielen beschreibbar, dass eine adäquate Infrastruktur, eine bessere Erreichbarkeit, ein Programm rund um ein Stadion nur jedes Mal zu mehr Zuschauern geführt hat, wenn der Verein vom Standing her einer wie Sturm ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es auch teilweise an der Spielstätte liegt, dass der Zuschauerschnitt ständig stagniert.
Ich glaube
auch in erfolgreichen Zeiten.
Ich glaube aber trotzdem, dass die Stadt Graz und das Land Steiermark da durchaus den Werbefaktor bedenkt und eine einzige Europacup-Partie, weil man scheidet dann aktuell wieder aus, ist möglicherweise zu wenig Werbefaktor für die politischen Gremien.
Ja, und es ist halt so, wie gesagt, ich glaube, es ist halt momentan in der Budgetsituation schwer das zuzulassen, dass man sagt, jetzt investiert man da Millionen in ein eh noch okayes Stadion, weil das ist ja so die Meinung der Politik, das passt ja eh und für das, was momentan gebraucht wird, reicht es ja auch leicht. Und da ist halt der Verein wahrscheinlich argumentativ auch zu schwach, um sich da entsprechend zu positionieren. Ja, und damit ist der Status quo halt der er ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist sicher richtig, wenn die Infrastruktur besser ist, kommen mehr Menschen und dann hat man mehr Zuschauer. Als traditionsverliebter Fußballfan, der ich es bin, finde ich es natürlich furchtbar, furchtbar schade, dass das so wahnsinnig wichtig ist, wie die Seats ausschauen und was es da zum Essen und zum Trinken gibt und welches Theater rundherum passiert. Da denke ich an die ganzen vielen total, wie soll ich sagen, romantischen Fußballstadien, die es in England gibt. Das sind die coolsten Hütten, die am fertiggeforsten sind. Und da geht man als Groundhopper hin und sieht sich die ältesten Stadien an und da ist dieses richtige, coole Fußballflair. Und wenn man in diese ganzen modernen, konzipierten Stadien reingeht, das ist halt aalglatt und ja, das ist halt professionelle Unterhaltungsmaschinerie und hat halt dann mit diesem romantischen Fußballansatz wenig zu tun. Und wirtschaftlich ist das andere gescheiter, das will ich gar nicht diskutieren. So eine richtig romantische, coole, fertig gefahrene Stadionhütte hat halt schon auch was.
Da bin ich schon bei dir, aber entweder wir diskutieren darüber, wie Sturm kompetitiv ist oder ob Sturm ein romantischer Regionalligist wird. Das ist okay, das ist eine Ansichtssache.
Es geht ja gar nicht um einen romantischen Regionalligisten, weil wir haben ja, Liebenau liefert ja nichts an Romantik. Das ist ja gar nichts. Das ist ja einmal nichts. Das ist ja Liner-Architektur. Das kannst du ja lassen. Das, was wir hatten, war die Krum. Die haben wir für ein paar Pfennige versilbert. Die haben wir nicht mehr. Wir haben kein romantisch cooles Stadion. Wir haben diese Funktionshütte dort unten und aus der wird nicht mehr viel werden. Das ist die traurige Position, in der wir momentan sind.
Es wird nicht mehr viel werden, hast du jetzt gesagt. Die Gründe, warum, möchte ich jetzt auch nur kurz beleuchten. Also ich kann mich erinnern, das ist ja ganz am Anfang über weitgehende und natürlich auch notwendige Adaptionen rund um die Eishalle ging hauptsächlich. Für das Sturmstadion fiel ja ursprünglich relativ wenig Geld ab, aber jetzt ist man halt so in einer Pseudo-Planungsphase, aber wirkliche Planung und Idee schimmert da jetzt nicht durch, kommt man vor. Also es heißt einmal Nordtribüne, einmal das, dann kommt wieder mehr, wieder weniger.
Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt jedes Projekt in jeder Firma hat eine Timeline normalerweise. Du sagst, ich mache zu diesem Zeitpunkt das und das kostet so viel. Diese Timeline gibt es für Stadion in Graz noch überhaupt nicht. Das heißt, es gibt vage Behauptungen oder vage Zusagen, wie viel Geld jetzt einmal am Anfang geben wird. Was man damit konkret macht oder was Sturm vorhat oder was die Politik weiter noch geben könnte in mittelfristiger Zukunft, man weiß einfach nichts drüber. Und ich glaube einfach, dass es drüber noch kein Agreement gibt und dass das der Grund dafür ist. Es ist ja nur, um noch einen Punkt, der vorher vergessen wurde, zu sagen, wenn ich Mieter in einer Wohnung bin und mein Boden ist desolat, dann würde ich mich auch bei der Hausverwaltung beschweren. Sturm spielt seit Jahren auf einem nicht bundesligataugigen Untergrund. Ja, und nicht einmal das konnte bis jetzt gelöst werden.
Zum Rasen kommen wir gleich. Clemens? Zu den Versprechungen, ob es jetzt 5,5 oder 12 oder 2,5 Millionen sind, ich glaube, dass das von Seiten der Politik ausschließlich dafür verwendet wird, diese Versprechungen, um Sturm ruhig zu halten.
Frank, du mal.
Ja, wird der Clemens vermutlich recht haben und man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Stadion jetzt anschaut und wenn man schaut, was so die Punkte sind, die sehr augenfällig sind, an denen man arbeiten müsste, dann fragt man sich, ohne dass ich aus der Baubranche bin, ob man mit 5 oder auch mit 12 Millionen überhaupt so viel bewegen kann an der Hütte. Also das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe da kein Gefühl dafür. Ich kenne nur diese, diese Investitionssummen, die für dieses Stadion der Wiener Austria immer genannt werden, dann kenne ich die Summe, die da in dieser komischen Rapid Arena verbaut wird. Und das ist halt dann schon um Lichtjahre von den Summen entfernt, die hier für Liebenau aufgewendet werden sollen. Also muss man ganz ehrlich sagen, wird wahrscheinlich angesichts dieses infrastrukturellen Aufrüstens in Wien die Schlagweite zu den Wiener Vereinen halt noch mal ein bisschen größer werden. Ne? Und das ist halt ein bisschen schade.
Der Jürgen hat das Thema mit dem Rasen auch schon angesprochen. Also eigentlich ist das schon eher immer peinlich, wenn man diesbezüglich immer wieder die Alarmglocken läuten hört. Und der Rasen mitunter zu den schlechtesten der Liga zählt. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, das müsste man diese Stadionverwaltungs GmbH fragen, wie das sein kann, weil im Prinzip ist es deren Verantwortungsbereich, ein bundesligatauliches Grün dahin zu stellen. Die Ausreden, warum es nicht gelingt, sind natürlich immer abenteuerlich. Letztes Mal war der Dünger giftig oder irgend sowas und davor gab es irgendein anderes Problem. Irgendwann scheint zu viel Sonne, irgendwann regnet es zu viel, irgendwann ist der Gärtner im Urlaub. Also es ist in Wirklichkeit einfach nicht akzeptabel für einen Mieter einer Spielstätte, dass man nicht einmal den wesentlichen Teil eines Fußballspiels, nämlich die Wiese, hinkriegt, ist schon für mich sehr absurd.
Clemens. Ich kann nur sagen, ich habe in der ersten Klasse und in der Gebietsliga Plätze gesehen, die einen besseren Rasen gehabt haben, und kann einfach nicht nachvollziehen, wie das überhaupt nur ansatzweise sein kann.
Ja, weil nur ganz kurz, es funktioniert ja immer wieder mal mit dem Rasen. Also der Rasen ist ja von der Vereinigung der Fußballer letzte Saison als besser bewertet worden als vorletzte Saison. Das heißt, man hat ja eigentlich die Fähigkeit, einen guten Rasen in Liebenau zu machen.
Aber was ist denn das für ein Rasen, wo der immer wieder mal funktioniert? Wir reden da von einem Bundesliga-Verein.
Theoretisch, ich finde die Diskussion obsolet. Es ist einfach nicht akzeptabel, dass dort kein geeignetes Grün verlegt werden kann oder gezüchtet werden kann oder wie immer man das nennt. Das ist einfach, im Prinzip sollte man darüber nicht einmal diskutieren müssen.
Mhm. Frank?
Ja, das stimmt schon. Also ich nehme mal an, oder es ist ja so, wenn irgendwo in einer Eishalle die Untergrundkonstruktion nicht funktioniert und das Eis zu weich ist, dann dürfen die schlicht und ergreifend nicht spielen, dann wird das Spiel abgebrochen. Ja, es ist dem KAC einmal passiert, es ist dem VSV einmal passiert und es ist einmal den Linzern passiert.
Und es ist der ganzen österreichischen Eishockey-WM passiert.
Ja, und dann ist einfach Ende, dann wird das Spiel nicht fortgesetzt, wenn es nicht funktioniert. Und auf dem Rübenacker, der hin und wieder in der UPC-Arena passiert, auf dem müssen dann Spiele abgehalten werden, und in der ganzen Liga beschweren sich die Kicker darüber, wie schleißig der Rasen ist. Ich meine, das ist unglaublich, und aus meiner Sicht kann das nur daran liegen, dass diejenigen, die das verwalten müssen, sage ich jetzt dazu, das ist ja eigentlich die Grazer Messe, ne? Dass die das verwalten müssen, verhältnismäßig wenig Spaß daran haben, diese Sportstätte zu verwalten, und im Folge dieses wenigen Spaß wahrscheinlich auch verhältnismäßig wenig Know-how zu dem Thema haben und dort halt sozusagen als die verdonnerten Hausmeister auftreten und sich nicht proaktiv um die Qualität des Grüns dort kümmern. Und ich wahrscheinlich braucht es in einem Fußballstadion, der jetzt vielleicht nicht die optimalsten Wuchsbedingungen für eine grüne Wiese liefert, vielleicht braucht es da einen echten Profi, der weiß, wie Fußballrasen funktioniert. Und ich würde jetzt einmal bezweifeln, dass es bei der Grazer Messe so jemanden gibt. Und ich würde bei den Einsparungen dort wahrscheinlich auch bezweifeln, dass die regelmäßig so jemanden konsultieren.
Jürgen, hast du noch was? Noch ein Punkt, der mir dazu noch eingefallen ist, also generell. Wir haben das auch schon in der letzten Sendung angesprochen und ich habe es auch eingangs schon erwähnt, aber erstens einmal bedeutet ein vorzeigbares Stadion ja auch Werbung und finanziellen Mehrwert für den Verein, die Stadt und natürlich auch für das Land Steiermark, und umgekehrt sagt das ja auch viel eigentlich über den Stellenwert des Fußballs aus, wenn man infrastrukturell weit hinter Wien zum Beispiel ist, oder Jürgen?
Ja, das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist einfach nicht das gleiche Standing des Fußballs in Graz vorhanden, was natürlich aus der Historie heraus mit den Pleiten von GRK und Sturm natürlich auch irgendwie erklärbar ist, dass man das ein bisschen schwerer verkaufen kann der Politik, als es in Wien der Fall ist. Aber auch dort ist das nicht immer populär. Der Wiener Sportstadtrat hat einmal gesagt, was braucht man denn ein anderes Stadion als das Ernst-Happel-Stadion? Das ist ja eh groß genug und wir haben das eh renoviert, so quasi, ist eh wurscht. Also im Prinzip ist das Thema schon oft so, dass das Commitment der Politik nicht da ist. In Wien ist es aber nach jahrelangen Verhandlungen beiden Vereinen gelungen, was auf die Beine zu stellen, was wahrscheinlich über die nächsten Jahre einen riesen Vorsprung bedeuten wird.
Frank, dir als Werbeexperte vielleicht auch noch mal die Frage.
Naja, mir als Werbeexperte. ich sehe so, der Sturm hatte ja mal angeblich eine recht brauchbare Vision, wie man aus diesem Stadion mehr machen könnte. Es gab ja mal diese Bestrebungen, einen ganz, ganz langen Pachtvertrag anzuleiern mit dieser Hütte dort unten und diese Hütte dann sozusagen als Verein über mehrere Jahre selbst zu betreiben. Die Hintergrundidee damals war ja angeblich, dann den Namen von dem Stadion runterzuschrauben und einem anderen Sponsor diesen Namen zu verkaufen. Da gab es ja Bestrebungen. Das habe ich, weil du als Werbeexperte mir angesprochen hast, das habe ich damals für eine sehr geistreiche Überlegung gehalten, obgleich ich gesponserte Stadionnamen zum Kotzen finde, aber aus wirtschaftlicher Perspektive war das schon eine kluge Idee. Das wurde dann wieder verworfen, dürfte vermutlich an den Betriebskosten von dem Bunker dort unten liegen, dass sich das all along überhaupt nicht gerechnet hat. Und das ist natürlich schade, weil das habe ich in den vielen Jahren, die wir über dieses Thema Stadion diskutieren, für die geistreichste Idee überhaupt gehalten. Ist aber gescheitert, finde ich schade. Und somit muss ich sagen, aus werblicher Perspektive, der Stadt Graz wird es augenscheinlich wurscht sein, ob sie ein vorzeigbares Fußballstadion hat oder nicht, weil wem zeigen wir das denn das? Den Zell zeigen wir es über Sturm Graz, der österreichischen Bundesliga. Und vielleicht, wie der Clemens gesagt hat, zufällig einmal in einer Euro-Gruppen-Vorrunde irgendeinem, Entschuldigung den Ausdruck, Ostblock-Verein, den wir normalerweise immer zugelost bekommen. Und insofern ist die Herzeigbarkeit dieses Stadions, ja, ich glaube, für die Stadt Graz verhältnismäßig unwichtig.
Clemens, hast du noch was dazu?
Nichts mehr hinzuzufügen.
Nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt würde ich als letzte Frage ganz konkret eure persönlichen Wünsche. Was gehört in das Stadion rein? Was würdet ihr euch persönlich noch wünschen, was dazugehört oder was verbessert gehört?
Eine ordentliche gastronomische Einrichtung am Stadionvorplatz, wo ich nicht Andreas Cavalier hören muss, nicht bunte Kammer Bier aus dem Plastikbecher trinken muss und wo ich vielleicht was anderes noch kaufen kann als eine Kotelettsemmel.
Okay, Frank.
Ein sehr schöner Punkt. Das erfüllt ganz, ganz viel von dem, was ich mir auch wünschen würde. Plus, ich sehe es jetzt sportlich und sage, ich würde mir total wünschen, dass die den gesamten Rasen mit Unterbau einmal rausreißen und einen internationalen Profi das Ding neu machen lassen. Und vielleicht funktioniert es ja dann ein bisschen besser.
Ich würde mir die Sanitäranlagen ganz genau anschauen und würde mir wünschen, dass die Rollstuhlfahrer auf der anderen Seite unter der VIP-Tribüne sitzen dürfen, weil die bei Sommer 16 Uhr Partien 90 Minuten in der gleißenden Sonne sitzen und so ein Rollstuhl ist ziemlich ungemütlich und kann sehr warm werden.
Alles klar. Gut, das war's zum Thema Nummer 2.
Black FM.
So, und jetzt zum Ende noch zu unserem allseits beliebten, wir haben das jetzt Umschaltspiel getauft, also ihr habt das jetzt eigentlich Umschaltspiel getauft. Ihr wisst, der Clemens ist jetzt das erste Mal da, also ich stelle eine Entweder-Oder-Frage und ganz kurz ein Satz und eine Begründung dazu. Ich fange gleich beim Clemens an. Nationalstadion oder Happelstadion?
Nationalstadion, neu ist immer besser.
Jürgen, arabischer Investor oder Volkswagen?
Ich glaube, das Thema hat sich ja übrig, weil Volkswagen hat kein Geld mehr.
Horvath oder Dobras, Frank?
Horvath, Perspektivenspieler mit unglaublicher Technik und Dobras halte ich für überbewertet.
Clemens, Peter Backhult oder Andy Ogris?
Andy Ogris, weil der kennt problemlos Real Madrid oder Barcelona trainieren.
Das ist sehr schön. Jürgen, Leberkässemmel oder Haubenküche?
Das kommt auf den Ort drauf an. Ich hätte die Leberkässemmel in ordentlicher Qualität gern vor dem Stadion und die Haubenküche kann ich unter der Woche gehen.
Frank, Ballzauberer oder Abwehrbollwerk?
Aus Attraktivitätssicht würde ich sagen Ballzauberer, wobei so manches Abwehrbollwerk auch wirklich eine große Attraktivität haben kann.
Clemens, Peter Hackmeier oder Helge Peier?
Peter Hackmeier, weil er die schönere Frisur hat.
Jürgen, kurzes Hü oder schnelles Baller?
Das ist aber eine sehr schwierige Frage. Ein schnelles Baller, wenn wir die Stürmerfrage heute hatten.
Und zuletzt, Frank, unter den Teppich kehren oder Staub aufwirbeln?
Immer Staub aufwirbeln. Immer Staub aufwirbeln, unter den Teppich kehren ist feig.
Okay, Gut, das war's zum Ende. Einen herzlichen Dank an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik in Personalunion, dem unvergleichlichen Martin Meyer. Wo ist der jetzt gerade hingegangen? Ich glaube, er hängt gerade seine Sammlung an Sturm-Trikots auf die Wäscheleine, die er gerade gewaschen hat. Danke an meine Gesprächspartner. Danke an alle, die zugehört haben. Wir möchten euch auch noch weiter einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, vorzugsweise auf blackfm.at direkt, aber auch auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Erzählt allen, dass es uns gibt und macht Themenvorschläge, was wir in nächster Zeit diskutieren könnten. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.